Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Die 1,4, die ist ein richtiges Problem für Deutschland. Im Schnitt kriegt eine Frau bei uns nämlich aktuell 1,4 Kinder im Leben. Und das heißt, wir werden insgesamt immer weniger. Die Geburtenrate bei uns, die ist extrem niedrig seit vielen Jahrzehnten. Aber jetzt sind die Folgen mittlerweile unübersehbar. Zum Beispiel, wenn Fachkräfte fehlen. Oder wenn die Renten oft mickrig sind. Oder wenn in einigen Stadtteilen jetzt sogar Kita-Plätze immer öfter frei bleiben. Wir wollen wissen, woran das liegt. Und was es für ein lebenswertes Land braucht, in dem sich mehr Menschen für mehr Kinder entscheiden. Zum Beispiel sprechen wir mit einer Frau, die Paaren dabei hilft, für sich selber zu entscheiden, ob sie überhaupt Kinder haben wollen oder nicht. Und wir werden von einem Angebot für verzweifelte Eltern hören, die kranke Kinder zu Hause haben, die aber trotzdem irgendwie arbeiten müssen. Und wir fangen an mit einer Bestandsaufnahme. In den 50er Jahren, da haben Frauen in Deutschland im Schnitt 2,5 Kinder zur Welt gebracht im Leben. Davon sind wir heute meilenweit entfernt, 1,4, das ist die aktuelle Zahl. Und Martin Bujard, der hat uns erklärt, warum es gerade so wenig Kinder sind. Er ist Familiensoziologe am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Die wichtigsten Gründe für den Rückgang der letzten 2 Jahre sind die multiplen Krisen. Wir konnten das sehr genau sehen. Es ist übrigens ein europaweites Phänomen, dass unmittelbar nach Beginn der Impfkampagne, am Ende der Corona-Pandemie, waren die Menschen erschöpft von der Pandemie und haben den Kinderwunsch aufgeschoben, um sie erst impfen zu lassen. Und dann hat sich es ein bisschen erholt und dann kam der Ukraine-Krieg und diese Summe an Corona, an Ukraine-Krieg, an den Sorgen, die die Menschen auch hatten wegen Inflation. Diese Summe an Krisen hat für so viel Verunsicherung geführt bei den jungen Menschen, dass sie ihren Kinderwunsch aufgeschoben haben.
Also Krisen sind ein maßgeblicher Grund dafür, dass eine Geburtenrate sinkt?
Für die aktuelle Entwicklung sind es Krisen. Und das Spannende ist ja, dass es davor ja eine sehr positive Entwicklung gab. Deutschland war ja 40 Jahre lang ein Land mit den niedrigsten Geburtenraten weltweit, mit etwa Raten von 1,3, 1,4. Und das heißt, dass ein Drittel der Müttergeneration nicht ersetzt wird, was entsprechende Probleme für die Rentensysteme hat und für die Fachkräfte später. Und dann ist in den 2010er Jahren die Geburtenrate ein gutes Stück angestiegen auf 1,5, 1,6. Und dadurch hat sich Deutschland von einem der Schlusslichter ins europäische Mittelfeld bewegt.
Okay, aber das heißt, das ist im Endeffekt, das ist nicht festgeschrieben. Wir haben ja in den 60er Jahren zuletzt eine Geburtenrate von 2,5 Kindern pro Frau gehabt. Dann ist es wirklich stark nach unten gegangen. Aber es ist tatsächlich auch schon beweglich. Dieser festgeschriebene Niedergang, der ist nicht ausgemacht.
Nein, das ist durchaus beweglich. Aber es gab auch oft genug Zeiten, wo Menschen gerade Deutschland geguckt haben auf die Geburtenraten und gehofft haben, dass sie sich nach oben bewegen und sie haben sich nicht bewegt. Und wir wissen schon ein Stück weit auch aus der internationalen Forschung, woran es liegt, wenn es sich bewegt. Und man musste erst mal gucken, wo ist denn der Kinderwunsch? Ja, wie viele Kinder wünschen denn die Menschen? Denn die Politik kann keine Kinderwünsche generieren. Und da ist die gute Nachricht, der Kinderwunsch, der liegt bei knapp 2 Kindern pro Frau. Mit dem familiendemografischen Panel FREDA fragen wir 30.000 Menschen jedes Jahr. Und da liegt der Kinderwunsch bei 1,9 Kindern. Also deutlich höher als die 1,3, die wir gegenwärtig haben.
Okay, das heißt aber tatsächlich Wunsch und das, was dann tatsächlich in unserer Welt in Deutschland realistisch möglich zu sein scheint für viele Frauen, für viele Familien, klafft meilenweit auseinander.
So ist es. Das klafft sehr weit auseinander. Was daran liegt, dass die jungen Menschen den Kinderwunsch aufschieben. Gerade jetzt durch die Krisen sind sie verunsichert und da wird der Kinderwunsch besonders oft aufgeschoben. Zum anderen ist es so, dass Menschen, gerade auch die immer mehr junge Menschen haben eine sehr, sehr gute Ausbildung, oft auch einen Hochschulabschluss und da wird auch erstmal Ausbildung fertig gemacht, Studium fertig gemacht und dann der Berufseinstieg und das kommt immer später im Lebensverlauf und dann wird immer weiter aufgeschoben, bis alles passt, bis es einem Partner passt, bis beide am gleichen Ort wohnen, bis beides auch wollen, weil es ist so in der Partnerschaft, wenn nur einer ein Kind jetzt möchte und der andere nicht oder warten möchte, dann wird weiter aufgeschoben und oft wird so lange aufgeschoben, bis es biologisch dann irgendwann zu spät ist.
Aus Ihrer Sicht, welche politischen Maßnahmen wären denn dann denkbar, um dieses Aufschieben zu verhindern, um die Leute zu ermutigen?
Ermutigen ist ein gutes Stichwort. Also was ganz zentral ist, was auch damals sehr geholfen hat, als die Geburtenraten in den 2010er Jahren gestiegen ist, ist der Ausbau der Kinderbetreuung und das Elterngeld. Das hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass gerade auch Akademikerinnen, die zu 30% kinderlos waren, das ist auf 25% runtergegangen. Das ist ein großer Sprung, weil einfach die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser war. Das heißt, die Entscheidung für ein Kind hat nicht bedeutet, dass es dann beruflich nicht mehr weitergeht oder dass die beruflichen und Karriere- und Verdiensteinschnitte so groß sind. Und das ist das, was heutzutage die Politik und auch die Arbeitgeber leisten müssen, dass gerade die Frauen, wenn sie sich für Kinder entscheiden, dass sie nicht solche Nachteile erwarten müssen. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben in Deutschland.
Also Luft nach oben, da würden bestimmt viele zustimmen. Die vielleicht kommende Bundesregierung hat auch in ihr Sondierungspapier geschrieben, dass sie mehr für Familien machen will. Was genau, wie finanzieren, das ist alles noch jetzt eine Frage der künftigen Koalitionsverhandlungen. Aber Sie haben die Kita-Plätze ja auch angesprochen. Ich habe es vorhin eingangs mal erwähnt, dass es mittlerweile in einigen Städten auch wieder freie Kita-Plätze gibt, nachdem es so einen krassen Mangel zwischendurch auch oft gegeben hat. Jetzt fragen sich einige, ob man quasi den ganzen Plätze wieder zurückdrehen sollte, weil wir gerade jetzt gar nicht den Bedarf haben. Was denken Sie?
Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt ein paar Regionen, gerade in Ostdeutschland, wo es tatsächlich Überkapazitäten gibt. Dann sollte man das aber nutzen, dass man die Qualität der Kinderbetreuung verbessert. Dass man, das ist ja auch frühkindliche Bildung, davon profitieren die Kinder. Das ist extrem gut investiertes Geld und investierte Zeit. Und es gibt große Teile Deutschlands, wo es zu wenig Personal in Kitas gibt, wo permanent es ausfällt. Und das ist die Realität in Deutschland. Junge Frauen, die vielleicht 28 oder 30 Jahre alt sind, die kriegen es ihren Freundinnen mit, die Kinder haben, dass permanent es ausfällt. Ja? Und das ist, auch wenn es nur 2-3 Tage im halben Jahr mal ausfällt in der Betreuung oder man die Kinder mal einfach früher abholen muss, ist unsicher. Die wollen sich darauf verlassen, die müssen sich darauf verlassen, weil die alle gute Jobs haben und die auch brauchen und die wollen ja auch zeigen, dass sie es können. Und dann müssen sie dann zu Hause bleiben. Diese Verunsicherung, das ist hausgemacht. Die Verunsicherung der Krisen, Corona, Ukraine-Krieg, da kann deutsche Politik nicht so viel machen. Aber bei der Verunsicherung durch fehlende Kita-Plätze, weil einfach kein Sicherheitsnetz da ist. Da wird eine Erzieherin mal krank und dann wird es schon zu eng. Und das muss aufhören, damit einfach die Sicherheit da ist, dass Kinderbetreuung und auch Ganztagsschulangebote verlässlich sind.
Martin Bujar ist das vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mit den Gründen, warum in Deutschland so wenig Kinder auf die Welt kommen. Wir wollen wissen, wieso die Geburtenrate bei uns seit Jahrzehnten so niedrig ist und wie wir mehr Menschen ermutigen können, mehr Kinder zu bekommen. Und ein Stichwort, das Martin Bujar gerade ganz am Ende erwähnt hat, das ist die Kinderbetreuung. Und das werden so gut wie alle Eltern kennen, Kind und Job zusammenbringen, das ist nervenaufreibend. Und wenn dann auch noch ein Kind krank ist, dann ist man super schnell in einem absoluten Krisenmodus. Die Betreuung, um Familie und Job zusammenzubringen, das ist ein Schlüssel. In München gibt es da ein Angebot für verzweifelte Eltern, die ein krankes Kind zu Hause haben und die trotzdem auf Arbeit müssen. Das ist eine ehrenamtliche Betreuungshilfe, die kurzfristig hilfsbereite Seniorinnen vorbeischickt. Inga Fischer leitet dieses Angebot. Zu Hause gesund werden, so heißt es. Und ich habe sie zuerst mal gefragt, was genau passiert, wenn ich bei ihr anrufe und um Hilfe bitte.
Wir haben im Moment einen Pool von 60 Seniorinnen, überwiegend Seniorinnen, die wirklich fest bei uns engagiert sind. Das heißt, sie sind auch vertraglich an uns gebunden, dahingehend, dass sie hier versichert sind, dahingehend, dass wir sie schulen, dahingehend, dass wir sie gut kennen. Und wenn die Eltern bei uns anrufen, müssen die sich überhaupt nicht bei uns registrieren, sondern die müssen nur ihren Bedarf anmelden. Dann nehmen wir natürlich ihre Daten in dem Moment auf. Aber der nächste Schritt ist, dass wir dann gucken, welche unserer uns zur Verfügung stehenden ehrenamtlichen Zeit hat und am nächsten Tag einen Betreuungseinsatz bei einer Familie übernehmen kann.
Ich finde es super, wenn ich es höre. Ich glaube, viele Eltern würden auch sofort sagen, ja. Und dann denken sie vielleicht kurz drüber nach, gibt es da gar keine Berührungsängste, jemanden völlig Fremden mit dem eigenen Kind allein zu lassen?
Die gibt es ganz bestimmt. Also das führt auch sicherlich dazu, dass natürlich gar nicht alle Eltern, die unser Angebot kennen, auch darauf zurückgreifen. Weil sie müssen sich mal überlegen, man ruft da irgendwo an, wo man gar nicht weiß, wer ist das überhaupt, wer steckt dahinter. Wobei es unsere Einrichtung tatsächlich seit 36 Jahren mittlerweile hier gibt. Wir werden gefördert von der Stadt München. Wir hängen direkt am Sozialreferat. Also das spricht schon für eine gewisse Güte und Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit unseres Angebotes. Aber dann kommt ja wirklich jemand zu Ihnen, die Sie vorher noch nie gesehen haben, mit der Sie nur ein kurzes Telefonat geführt haben, möglicherweise. Und ja, da müssen Sie darauf vertrauen können, dass das jemand ist, dem wir wohl ausgewählt haben, der wir dieses Engagement auch zutrauen, diese besondere Form des Ehrenamtes, und wo wir versichern können, die wird sich gut um ihr Kind kümmern. Das ist ein Wahnsinnsvertrauensvorschuss, den Eltern uns hier geben, uns und unseren Ehrenamtlichen. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass es doch viele wagen, sozusagen, sich bei uns zu melden. Ja.
Aber ich glaube, wagen ist ja auch, also das kennen ja wirklich viele Eltern, ne? Wenn dann morgens das Kind krank ist und dann überlegt man, oh Gott, wie komme ich eigentlich durch die nächste Woche durch? Also, und manche haben Glück und haben Freunde und Großeltern, manche haben Pech und haben gar niemanden oder sind auch vielleicht sogar noch alleinerziehend. Ja. Jetzt ist für mich die Frage, wieso gibt es nicht mehr davon?
Das kann ich Ihnen ja nicht wirklich erklären. Ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dieses Projekt hier erstens zu finanzieren, zweitens auch zu leiten. Ne? Da geht natürlich ganz, ganz viel Arbeit. Ein Großteil unserer Arbeit geht da rein, Ehrenamtliche zu gewinnen und Ehrenamtliche auch an uns zu binden und sie so auch fachlich zu begleiten, dass es ihnen richtig gut geht in ihrem Ehrenamt. Denn Sie können sich das vorstellen, das ist nicht immer einfach, die Betreuung eines fremden Kindes. Das kann ganz, ganz viel Freude machen und sehr zufriedenstellend auch sein, sehr, sehr beglückend. Aber es gibt natürlich auch hin und wieder Tage, wo vielleicht das Kind sich überhaupt nicht von den Eltern trennen mag, viel weint und einfach auch dann 3 bis 6 Stunden wirklich richtig lang sein können. Das heißt, wir kümmern uns extrem gut um unsere Ehrenamtlichen und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Diese hohe Anerkennung, die wir ihnen zollen, indem wir sie oft einladen auch zu Veranstaltungen, zu Ausflügen, aber eben auch hier jede Menge interessanter Fortbildungen anbieten, die sie auch, an denen sie auch teilnehmen, weil sie es sie einfach wachsen lässt, weil sie damit ihre Kenntnisse erweitern, weil sie dadurch immer wieder die Möglichkeit haben, auch ihr eigenes Tun und das Erlebte zu reflektieren nächste Betreuung möglicherweise auch nochmal ganz anders anzugehen. Also Sie sehen schon, das ist eine Menge Arbeit. Das bedarf auch einer hohen Fachlichkeit hier auf unserer Seite, da gute Strukturen auch zu schaffen, in denen sich unsere Ehrenamtlichen auch sicher fühlen, dass sie ziemlich sicher auch wissen, was sie tun sollen, können, dürfen, was aber auch nicht, denn die haben einen einzigen Auftrag, wenn sie in eine Familie kommen, nämlich das Kind, dem Kind Zeit zu schenken und alles mit dem zu machen, damit es ihm möglichst bald wieder besser geht und die Eltern wirklich komplett entlastet sind und sich ihrer Arbeit widmen können.
Entlastung ist sicherlich ein Thema, Frau Fischer, und Belastung, warum viele Eltern oder warum überhaupt generell viele Menschen sich fragen, soll ich noch ein zweites? Wie viel Potenzial liegt da quasi brach, auch durch die sogenannte Boomer-Generation, die jetzt ja bald in Rente gehen wird? Ich meine jetzt tatsächlich die reine Masse an Menschen. Sie betreuen 60, richtig? Oder Sie haben 60 Ehrenamtliche, aber ja, es muss genau. Ja noch viel, viel mehr geben an Menschen, die dazu höchstwahrscheinlich bereit sein würden.
Oh, das kann gut sein. Das ist aber gar nicht so einfach, diese Menschen zu erreichen. Also erstmal, wie spreche ich Sie an? Ne? Wie werben wir jetzt für diese Form des Engagements? Es gibt ja in München natürlich Organisationen noch und nöcher, Gemeinnützige, die alle auf der Suche nach Ehrenamtlichen sind. Dort kann man sich auf die unterschiedlichste Art und Weise engagieren. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das einer potenziellen Ehrenamtlichen schmackhaft, sich just hier bei uns zu engagieren? Das ist wirklich gar nicht so einfach. Da nutzen wir alle Gelegenheiten, die es irgendwie sich uns bieten hier. Zum Beispiel ist jetzt die große Freiwilligenmesse hier in München. Wird zum Glück einmal im Jahr organisiert, da haben wir einen Informationsstand. Da versuchen wir möglichst viele Seniorinnen anzusprechen und für das Engagement zu gewinnen. Und da sehen Sie auch, wie viele Menschen sich tatsächlich hier gesellschaftlich engagieren möchten. Also da im Schnitt kommen da jedes Jahr 6.000 bis 7.000 Leute allein hier in München zu dieser Freiwilligenmesse auf der Suche nach dem für sie passenden Ehrenamt. Und das ist eben das Entscheidende, wenn man sich engagieren will, dass man da auch eine Form findet, die zu einem gut passt, die einen wirklich mehr Energie bringt, als dass man Energie reinstecken muss. Es muss einem leicht fallen, sich zu engagieren. Und es muss richtig schön sein und sich richtig gut anfühlen, damit man es auch langfristig macht.
Inga Fischer von Zu Hause gesund werden und Seniorinnen, die kranke Kinder betreuen und damit Eltern entlasten. Kinderbetreuung, das haben wir jetzt zweimal gehört. Das ist überlebenswichtig für Eltern. Je besser die Möglichkeiten sind, umso leichter kann es sein, irgendwann zu sagen, hey, wir haben das beim ersten Kind gut hinbekommen, lass uns noch ein zweites Kind bekommen. Und darum geht es uns hier, um die Frage, wie die niedrige Geburtenrate in Deutschland nach oben gehen kann. Der Podcaster und Autor Stefan Schulz, der sagt, das klappt nur, wenn wir Familien radikal in den Mittelpunkt stellen. Deutschland heute nennt er die Kinderwüste. So heißt sein neues Buch. Hallo, Herr Schulz.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Schulz, die Wüste ist ein lebensfeindlicher Ort. Ist das so dramatisch?
Ja, es ist sehr dramatisch, denn viele Familien fühlen sich, als wären sie in der Wüste. Ihre Anliegen, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen. Und die Politik wird jetzt auch wahrscheinlich die weiteren nächsten Jahre nicht auf die Familien schauen. Denn wir müssen jetzt plötzlich das Land nach außen verteidigen, die Wirtschaft retten, Brücken reparieren, das ist ja auch alles richtig, nur wer soll es machen? Also irgendwo spielen Familien ja eine Rolle, das wissen wir alle, in unser aller Leben sowieso, aber in der Politik auch, nur gesehen wird es nicht.
Aber warum? Was ist ein konkretes Problem? Also die Politik hat das ja auch schon seit einiger Zeit erkannt, auch im jetzigen Sondierungsgespräch. Sie haben ja die neue, höchstwahrscheinlich künftige Regierung schon angesprochen. In dem Sondierungspapier von Union und SPD steht auch, wir wollen Familien helfen, den alltäglichen Spagat zwischen Kindererziehung, Arbeit, Haushalt, Pflege und Erholung besser bewältigen zu können. Es ist ja auch einiges gemacht worden. Ich kann es vielleicht so grob auflisten, das Elterngeld, die sogenannten Vätermonate, Kindergeld immer wieder erhöht worden, Kita-Ausbau, aber anscheinend ist das nicht genug.
Nee, also ein Kindergeld erhöhen um 5 Euro ist gar nichts. Das spottet jeder Beschreibung. Das hat nichts mal mit Inflationsausgleich zu tun. Elterngeld, das steht zur Disposition. Da gibt es ja schon wieder Clemens Fürst und andere Ökonomen, die sagen, das ist nice to have, braucht man aber nicht unbedingt. Ich mache im Buch die Rechnung auf, dass pro Jahr 1 Billion Euro, konkret 987 Milliarden, so viel hat die Bundesregierung ausgerechnet, ist der volkswirtschaftliche Beitrag allein dadurch, dass Eltern ihre Kinder erziehen. Nun ist es nicht so, dass ich jetzt die Familie gerne ökonomisch durchdringen möchte, um sie einfach wie Unternehmen zu behandeln, sondern ich möchte überhaupt mal wieder diesen Freiraum schaffen, dass Familie mal wieder ein Ort ist, an dem wir uns nicht nur am häufigsten und am liebsten aufhalten, sondern mit dem wir auch gut klarkommen. Und dazu gehört, dass man diese Art von wir sorgen für den nächsten Nachwuchs, wir sorgen für den nächsten Jahrgang, auch im Militär, auch in den Unternehmen, überall, wo wir auf den nächsten Jahrgang warten, nämlich überall, dass man diese Arbeit der Eltern anerkennt und dass man diesen Spagat, wie Sie es beschreiben, dass man nämlich tagsüber einer Erwerbsarbeit nachgeht, für die man auch entlohnt wird und dann abends plötzlich seines eigenen Lebens beraubt wird, wenn man sich ja noch um die Kinder kümmert und niemand hilft. Da nützen einem diese kleinen Sachen, die die Politik immer mal wieder anpasst oder anpackt, gar nichts. Und vor allem, wenn man sieht, dass die Ampel alle ihre Ambitionen hat liegen lassen. Jeder einzelne Gesetzesvorschlag. Kindergrundsicherung hat es nicht mal über ein Eckpunktepapier hinaus geschafft. Das ist einfach skandalös und die neue Regierung startet genau mit null Ambitionen.
Wenn Sie sagen, viele kleine Dinge, die nicht mal richtig vorankommen, was wäre denn ein großes Ding?
Ein großes Ding wäre, wenn man Familien, und damit meine ich vor allem auch den Eltern, mal wieder ein bisschen Freiräume verschafft. Wozu gehört, dass man anerkennt, dass alleinerziehend sein einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Da muss der Staat richtig einspringen. Da müssen Babysitter bezahlt werden wie erzieherische Kräfte tagsüber. Wir brauchen bei der grundlegenden Versorgung einfach nicht nur, gerade wenn es hart auf hart kommt und man wirklich auf Bürgergeld angewiesen ist, sondern selbst bei kleinen Einkommen. Es reicht nicht einfach nur, wenn der Staat so garantiert, dass man sich die Zutaten im Supermarkt kauft, sondern wir brauchen einfach so eine richtige Service-Idee, so wie das die Ampel vorher hatte, als sie sagte, ein Kind wird in Deutschland geboren. Das ist ziemlich gut, denn wir sehen ja, dass in den nächsten 25 Jahren das Erwerbspersonenpotenzial um 25% schrumpft. Also investieren wir jetzt mal in jedes einzelne Kind. Aber diese ganze Haltung des Staates, zu den Familien hinzugehen und zu sagen, wir begrüßen dieses neue Leben mit dir, wir stehen an deiner Seite, wir stehen bereit, schilder uns deine Probleme, wir sind für dich da. Das gibt's einfach gar nicht. Diese ganze Mentalität in Deutschland ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass wir die wichtigste Ressource, die wir haben, um Zukunft zu gestalten, dass wir mit der ordentlich umgehen, und so wird das einfach nicht.
Das besprechen wir in dieser Woche hier im Deutschlandfunk Kultur. Auch die Frage, wie könnte man dann eben die Geburtenrate wieder nach oben bekommen? Sie fordern auch ein sogenanntes Familienwahlrecht. Was könnte das bringen?
Ja. Ich möchte, dass Familien in der Größe, in der Zukunftsgewandtheit, in der Schlagkraft, die sie haben, in der Bedeutung für unsere Gesellschaft, politisch komplett eingepreist werden. In Deutschland hat man sich dafür entschieden, es demokratisch zu regeln. Und man kann betrunken, demenzkrank und als verurteilter Mörder, der seine Strafe abgesetzt hat, und zwar alles gleichzeitig in ein Wahllokal gehen und sagen, ich gebe jetzt hier meine demokratische Stimme ab, und niemand kann es einem verwehren, und zwar aus guten Gründen. Man kann aber in Deutschland ein Mathe-Abitur schreiben, an dem alle Leute, die man auf der Straße spontan fragt, ob sie das auch könnten, total verzweifeln würden. Und gleichzeitig sagt man diesen jungen Menschen, sorry für die Wahl, bist du noch nicht weit genug, du bist unreif, du bist unqualifiziert, du bist zu leicht manipulierbar.
Also mehr Macht für die Familie.
Mehr Macht für die Familien. Man nimmt dadurch niemand anderem Macht weg, aber man nimmt Kinder endlich demokratisch wahr. Was nicht nur bedeutet, dass die Kinder zukünftig eine Stimme haben, sondern dass sich Politiker um diese Stimme auch bewerben müssen.
Stefan Schulz beschreibt Deutschland als die Kinderwüste. Und wenn man sich die Geburtenrate aktuell anschaut, jede Frau bekommt im Schnitt nur 1,4 Kinder im Leben, dann ist da was dran. Das liegt an großen internationalen Krisen, das haben wir gehört. Aber es liegt auch an alltäglichen Krisen im Familienalltag, wie zum Beispiel fehlender Kinderbetreuung. Aber was auch noch dazu gehört, Frauen hinterfragen heute ja auch viel öfter ganz grundsätzlich, ob sie überhaupt Mutter werden wollen. Oder ob sie sich ihr Leben nicht vielleicht völlig anders vorstellen. Viele Frauen sagen, das kann eine richtige existenzielle Frage sein. Was will die Gesellschaft von mir? Und passt das zu dem, was ich eigentlich will? Da steht Sina Scheithauer dann bereit. Sie ist Kinderfrage-Coach. Das heißt, sie berät Frauen und Paare, die daran zweifeln, ob ein Leben mit Kindern für sie das Richtige ist. Hallo Frau Scheithauer.
Hallo, guten Tag.
Sie haben sich ja ganz bewusst entschieden, dass Sie keine Kinder bekommen wollen. Wie sind Sie sich bewusst geworden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war ehrlicherweise ein längerer Prozess, der vor allem viel damit zu tun hatte, dass ich mir überhaupt erstmal erlauben durfte, mir diese Frage zu stellen, weil man weiß natürlich vom Kopf her, dass das möglich ist, sich auch gegen Kinder zu entscheiden. Aber ich habe das bei mir damals so erlebt und erlebe es auch heute in meiner Arbeit mit meinen KundInnen so, dass im Kopf doch immer dieses gängige Bild vorhanden ist, dass irgendwann eigene Kinder kommen und dass es erstmal so einen bestimmten Mut braucht, überhaupt in diese Richtung zu denken, dass man das ja auch anders machen könnte. Und dann mich tatsächlich nochmal ehrlich zu fragen, was sind meine Motive? Möchte ich das tatsächlich für mich oder möchte ich das nicht?
Was ist Ihr Eindruck? Wie viele Frauen, die zu Ihnen kommen, denen geht's genauso? Die fühlen sich durch etwas gedrängt, was man vielleicht gar nicht so genau mit dem Finger drauf zeigen kann, sondern eher tatsächlich so ein gesellschaftliches Grundwabern wohl eher ist.
Ja, ich finde, das haben Sie gut beschrieben. Das fällt mir häufig auch auf, wenn ich mit Frauen und mit Paaren spreche und es dann um diese Themen von gesellschaftlichem Druck, der gerade von Frauen tatsächlich sehr stark wahrgenommen wird und ich sie in diese Richtung frage, dass dann klar wird, dass es ganz schwierig wird, oft das auf den Punkt zu bringen. Wie können die Frauen den denn wahrnehmen? Ne? Also manchmal ist das sehr deutlich und sehr klar, aber oft ist es, wie Sie schon sagen, eher so ein atmosphärisches Thema. Und dann gilt es eben herauszufiltern, was davon kommt denn jetzt tatsächlich von außen, was ist tatsächlich real vorhanden und was ist eher auch etwas wie so eine Art kollektiver Glaubenssatz oder verschiedene kollektive Glaubenssätze, die sich auch in einem selbst so ja verselbstständigt haben und dann da so in Anführungsstrichen im Kopf leben.
Das arbeiten Sie bei Ihrem Coaching heraus. Das ist bei jeder Frau natürlich dann eine unterschiedliche Gemengelage. Aber gibt es so Gründe, die wiederkehrend sind, die Sie beobachten, die die größte Rolle spielen, warum Menschen, warum vor allem natürlich Frauen daran zweifeln, ob sie Kinder kriegen sollen?
Ein wiederkehrendes Motiv, nicht nur bei Frauen, sondern tatsächlich auch bei Männern, ist Reue, also die Sorge, etwas zu verpassen, etwas zu bereuen, die falsche Entscheidung zu treffen und zwar auch in beide Richtungen, ne? Denn man kann ja auch bereuen, ein Kind bekommen zu haben. Und das, finde ich, trifft sich dann oft auch wieder mit so gesellschaftlichen Themen, denn das ist etwas, was wirklich auch häufig gefragt wird und an Menschen, die eben sich bewusst gegen Kinder entscheiden, auch herangetragen wird. Hast du denn nicht Angst, dann etwas zu verpassen? Oder auch, das führt dann ein bisschen weiter in ein nächstes Thema rein, hast du nicht Angst, im Alter alleine zu sein? Wer pflegt dich dann? Ein häufiges Thema ist auch das Thema Rollenerwartung. Das ist natürlich häufiger auch bei Frauen ein Thema, weil ich das schon auch so erlebe, dass das Muttersein sich auch identitätsstiftend auswirkt und auch das dann häufig so eine Frage aufwirft, wenn ich keine Mutter werde, wenn ich das nicht mache, was mache ich dann mit meinem Leben? Da kommen dann auch so Sinnfragen rein. Also sie merken häufig, ergänzen sich die Themen dann auch und werden zu so einer Gemengelage von Fragen und von Gründen, mit denen man sich dann beschäftigt.
Aber es sind dann eher tatsächlich so grundlegende, sehr individuelle Vorstellungen davon, wie das Leben auszusehen hat. Wir hatten mit einem Bevölkerungsforscher gesprochen, der hat gesagt, ein Grund für die niedrige Geburtenrate sind zum Beispiel die Ukraine-Krise, Corona-Krise, Inflation, Krisen rund um zu wenig Kita-Plätze. Aber die Frauen, die mit Ihnen reden, die haben, ist mein Eindruck, eher grundlegende Frage, was für ein Leben sie führen wollen.
Ja, genau. Also Krisen ist natürlich etwas, was auch reinspielt, was, wie ich finde, weniger benannt wird, als ich das vielleicht auch so erwartet hätte. In der Zeit, als ich meine Entscheidung getroffen habe, da war die Welt in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen anders. Zumindest waren die Krisen nicht so wahrnehmbar, wie sie es jetzt aktuell sind. Und ich hätte auch erwartet, dass sich das häufiger in meiner Arbeit widerspiegelt. Und wie gesagt, das ist auch immer mal Thema. Aber meistens geht es wirklich um so sehr basale Fragestellungen, wie will ich mein Leben führen, wer möchte ich sein in meinem Leben. Das sind die Menschen, die zu mir häufig finden und sich diese Fragen in meiner Arbeit mit mir gemeinsam stellen dann.
Leben wir da auch in einem Zeitalter der neuen Freiheit für Frauen?
Absolut. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir in Zeiten leben, in denen sich viel mehr Frauen, viel mehr Menschen, also ich mag es gar nicht unbedingt immer nur auf die Frauen so runterbrechen, aber Sie haben natürlich recht, für Frauen ist der Druck besonders groß und ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen immer mehr Menschen bereit sind, sich diese Frage auch nochmal anders zu stellen und sich auch dem Druck zu stellen und vielleicht auch gesellschaftliche Rollenerwartungen nochmal anders herauszufordern und spreche sehr, sehr viel über dieses Thema, weil ich häufig auch angesprochen werde, wenn ich irgendwo bin von Menschen, auch von Eltern auf dieses Thema und ich habe schon ganz häufig von Müttern oder auch von Vätern gehört, wenn ich das gewusst hätte, also wenn ich das so klar gehabt hätte, dass ich es auch hätte anders machen können. Vielleicht hätte ich ja auch noch mal anders über meine Entscheidung nachgedacht, aber mir war gar nicht klar, dass ich mich hätte entscheiden können, sondern es hat sich einfach so ergeben und ich glaube, dass das für viele Menschen so gilt und damit will ich auch nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist ja eine sehr individuelle Herangehensweise. Ich glaube, wir sind in Zeiten, in denen mehr Menschen bereit sind, dieses, ja, das ergibt sich dann irgendwann oder dieses auch, wie man das dann so macht, in Frage zu stellen für sich persönlich.
Sina Scheithauer ist das. Sie berät Frauen und Paare, die nicht wissen, ob ein Leben mit Kindern für sie das Richtige ist. Wir haben mit ihr und mit vielen anderen darüber gesprochen, warum die Geburtenrate in Deutschland seit Jahren so niedrig ist und wie wir Deutschland zu einem Land machen können, in dem sich mehr Menschen trauen, Kinder zu kriegen, wenn sie dann sagen, das ist für mich das Richtige. Und hier in der Deutschlandfunk-App, da finden Sie auch noch sehr viele andere Schwerpunktthemen, zum Beispiel zum Arbeiten der Zukunft. Da gehen Sie einfach in den Bereich Themen und da gibt es dann ganz aktuell ein Gespräch zur Frage, ob wir Feiertage streichen sollten, damit die Wirtschaft wieder wächst.